Gottes Beweise. Was leisten sie wirklich? Die Frage, ob die Existenz Gottes bewiesen werden kann, hat die Philosophie und die Theologie schon seit Jahrhunderten beschäftigt, aber im alltäglichen Leben, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche, hat diese Frage allerdings bis vor gut 100 Jahren keine große Bedeutung gehabt. Es war eine allgemein verbreitete Selbstverständlichkeit, dass Gott existiert. Dieser Konsens hat sich in der Neuzeit, vor allem in den letzten beiden Jahrhunderten, aufgelöst. Inzwischen gilt eher die gegenteilige Auffassung als gesellschaftlicher Konsens, zumindest in der modernen westlichen Welt. Also, ob es einen Gott gibt, sei demnach keine Frage des gesicherten Wissens, sondern eher eine Glaubensfrage. So eine Art persönliche Vermutung oder private Lebensphilosophie. Man ist heute der Auffassung, dass allein die Naturwissenschaften wirklich sichere Erkenntnisse hervorbringen. Nur dort gibt es handfeste Beweise. Was die Theologen und Philosophen so erzählen, das kann man höchstens glauben. Bewiesen werden kann davon nichts. Okay. Ein Theologe, aber auch ein Naturwissenschaftler, muss angesichts einer solchen Behauptung immer tief Luft holen. Denn derjenige, der so etwas behauptet, hat offensichtlich keine Ahnung, wovon er spricht. Wenn du nun diesen Vortrag hörst und hochphilosophische Gedankengänge erwartest, so muss ich dich leider enttäuschen. Im Gegenteil. Es erwarten dich eher zahlreiche Beispiele aus den Naturwissenschaften, vor allem aus der Physik, mein Steckenpferd. Ich halte diesen Umweg allerdings für notwendig, denn es gibt immer noch einen Mythos in der modernen Öffentlichkeit, den Beweis. Was ist aber ein Beweis? Im Grunde hat jede Wissenschaft, die eine eigene Methodik hat, auch eigene Definition von dem, was sie als bewiesen gelten lassen will. Grob gesprochen gibt es vielleicht drei Hauptarten von Beweisen. Den mathematischen oder auch logischen Beweis, den naturwissenschaftlichen, ich will ihn hier physikalischen Beweis nennen, weil Physis die Natur meint, und den historischen oder juristischen Beweis. Der historische Beweis betrifft einmalige Ereignisse und fragt nach, ob sie wirklich passiert sind. Der physikalische Beweis fußt auf empirische Daten und forscht nach allgemeinen Regeln, die grundsätzlich wiederholbare Ergebnisse liefern. Der mathematische Beweis schließlich ist rein geistiger Natur und kommt ohne jeden Bezug zur Realität aus. Im Allgemeinen erwarten wir von einem echten Beweis, dass nach dessen Darlegung Widersprüche verstummen. Und meine Gesprächspartner ihre gegenteilige Position aufgeben und mir zustimmen. Die Sache ist eben geklärt, da ich ja einen Beweis aufgeführt habe. Wir nennen einen solchen Beweis dann zwingend. Keiner, der die Schlüssigkeit des Beweises anerkannt hat, kann das Bewiesene noch anzweifeln. Der Beweis ist somit zwingend für den Verstand. Einen solchen zwingenden Beweis gibt es nur in der Mathematik oder in der Logik. In der Mathematik ist die Sprache, in der diskutiert wird, hochformalisiert. Ein mathematischer Beweis, der in aller Welt veröffentlicht wird, wird auch überall verstanden. Wenn festgestellt wird, dass ein neuer Beweis fehlerfrei ist, dann gibt es dahinter kein Zurück mehr. Nun gehört das neue Wissen zum mathematischen Bestand. Ein Widerspruch ist nur noch möglich, wenn auf versteckte Fehler in der Beweisführung Bezug genommen wird, die vorher vielleicht übersehen worden sind. Die im Alltag häufig anzutreffende Reaktion auf einen Gedankengang, was interessiert mich dein Beweis, ich bleibe dennoch bei meiner Meinung, ist in der Mathematik nicht zulässig. Ein Mathematiker, der anerkannte Beweise ignoriert, wird nicht mehr ernst genommen. Ein solcher Beweis wäre natürlich als Gottesbeweis ideal. Keiner würde mehr an der Existenz Gottes zweifeln. Die Frage wäre nur noch, ob ich ihn mag oder nicht. Den Gott. Aber die Mathematik hat drei Eigenschaften, die es schwierig machen, einen solchen Beweis in die reale Welt zu übertragen. Und wir wollen Gott hier als real existierend beweisen. Erstens, die Mathematik ist keineswegs bis in ihre Grundlagen beweisbar. Sie baut auf Grundannahmen auf. In der Mathematik sind es genau fünf. Die sogenannten fünf Axiome der Mathematik. Natürlich können die Grundannahmen hinterfragt oder kritisiert werden, aber wer das tut, ist kein Mathematiker, sondern ein Philosoph. Innerhalb der Mathematik werden die Grundannahmen nicht angezweifelt und auch nicht bewiesen. Es liegt im Wesen einer Annahme, dass sie nicht wiederum hergeleitet wird. In der Philosophie und in der Theologie herrscht allerdings die Freiheit, alles zu hinterfragen und nichts als einfach gegeben anzunehmen. Bestimmte Schulen der Philosophie gehen zwar von gemeinsamen Grundgedanken aus, aber in anderen philosophischen Richtungen werden genau diese wiederum abgelehnt. Zweitens, die Sprache der Philosophen ist nicht so eindeutig und nicht so formalisiert wie die mathematische Symbolsprache. Jeder Philosoph muss also zunächst einmal Begriffe definieren, wie ich es ja auch gerade jetzt tue. Und in dieser Definition von Begriffen liegen sich die Philosophen und oft auch die Theologen schon wieder in den Haaren. Tja. Aber die dritte Eigenschaft der Mathematik ist vielleicht noch am interessantesten. Es gibt nämlich die Eigenschaft der Mathematik, dass eine Übertragung der zwingenden Beweiskraft auf die reale Welt gar nicht möglich ist. Die Mathematik beschreibt nämlich nicht die Wirklichkeit. Sie entwickelt nach strengen logischen und formalen Regeln aus den Grundannahmen eine in sich stehende Wissenschaft, eine Geisteswissenschaft in reinster Form. Die Mathematik ist gültig, unabhängig davon, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder nicht. So machen Mathematiker gelegentlich neue Entdeckungen, von denen keiner sagen kann, wofür sie gut sind und ob es jemals dazu eine Entsprechung in der realen Welt geben wird. Und so haben sich die alten Griechen schon, vielleicht zu Recht, darüber aufgeregt, dass die damaligen Mathematiker negative Zahlen eingeführt hatten. In der Wirklichkeit gäbe es sowas ja auch nicht. Es ist schon ein Wunder, dass die Mathematik, obwohl sie von den Mathematikern nur zu deren eigenen Zwecken erfunden wurde, tatsächlich in der Lage ist, die Wirklichkeit zu beschreiben. So schrieb Eugene Wigner einen Artikel mit dem Titel »The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Science« auf Deutsch »Die unglaubliche Wirksamkeit der Mathematik in der Naturwissenschaft«. Und Albert Einstein fragte einmal, Zitat, »Wie kann es sein, dass ein Produkt des menschlichen Geistes, das von keinerlei Erfahrung abhängt, so wunderbar dazu eignet, Objekte der realen Welt zu beschreiben?« Also, in dem Augenblick, in dem wir die uneingeschränkt gültigen Aussagen der Mathematik auf die reale Welt anwenden, verliert die Mathematik ihre Allgemeingültigkeit. Denn als angewandte Mathematik unterliegt sie jetzt der menschlichen Wahrnehmung, die behauptet, die Mathematik würde die Realität beschreiben. Ob eine mathematische Formel korrekt hergeleitet ist, lässt sich eindeutig klären. Ob diese Formel aber geeignet ist, zum Beispiel das Wachstum von Kolibakterien in der Petrischale zu beschreiben, ist nicht selbst mathematisch beweisbar. Denn Kolibakterien kommen weder in der Mathematik vor, noch haben sie im wirklichen Leben eine einprogrammierte mathematische Formel. Was noch so sicher bewiesen mathematische Formeln tatsächlich beschreiben, entscheidet nicht die Mathematik, sondern der Naturwissenschaftler, und der ist fehlbar. Schauen wir uns also die Wirksamkeit von Beweisen in der realen Welt der Physis an, den physikalischen Beweisen. Der physikalische Beweis. Der naturwissenschaftliche Beweis ist tatsächlich weniger zwingend als im Allgemeinen angenommen. Zwar hört und liest man immer wieder das Argument, das ist naturwissenschaftlich bewiesen, verbunden mit der Erwartung, dass damit jede Diskussion auch beendet ist. Aber das ist ein Irrglaube. Noch nicht einmal die Daten, die erhoben werden, sind immer eindeutig oder allgemein akzeptiert. Noch weniger sind die Vermutungen, diese Daten rechtfertigen eine bestimmte Theorie, anerkannt. Im Gegenteil, selbst ziemlich sicher belegte Theorien setzen sich oft erst in den Naturwissenschaften durch, wenn die Vertreter der alten Schule aussterben. Schauen wir uns einen solchen naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess einmal schematisch an. Also zunächst werden Daten erhoben. In Naturwissenschaft gilt es immer zunächst, Daten zu sammeln. Diese Daten sind bereits eine erste Fehlerquelle, denn sie können nur durch Beobachtung, Messen, Experimente oder gar Forschungsreisen gewonnen werden. Die Mathematik kann bereits erhobene Daten miteinander verbinden, aber sie ist nicht in der Lage, empirische Daten vorherzusagen. Zum Beispiel muss die Lichtgeschwindigkeit nicht endlich sein und sie muss auch nicht genau diesen Wert haben. Doch in unserer Welt, die sich von all den vorstellbaren anderen mathematisch möglichen Welten unterscheidet, ist sie endlich und hat diesen Wert. Auch den Wert der Gravitationskonstante muss man messen, weil er eine reale Größe ist. Die Zahl Pi dagegen ist eine mathematische Größe und kann sicher berechnet werden. Die Grundlagen der Naturwissenschaften, die Daten, lassen sich nur empirisch gewinnen, indem man sich die Welt ansieht und herauszufinden versucht, wie sie beschaffen ist. So gilt es also bei der Beobachtung mögliche Ungenauigkeiten, Täuschungen oder Fehlmessungen zu vermeiden oder ganz und gar auszuschließen, so dass die Daten unter exakt beschriebenen Umständen jederzeit und jeder Ort identisch erhoben werden können. So. Danach, in einem zweiten Schritt, entwickelt der Naturwissenschaftler Hypothesen, die diese Daten verbinden. Das ist der theoretische Teil der Forschung. Die Daten werden durch Überlegungen miteinander in Beziehung gesetzt. Es wird nach allgemeinen, möglichst einfachen Erklärungen gesucht, warum die Daten genau so beschaffen sind und welche Mechanismen im Hintergrund wirksam sind. Dabei kann sich nur eine Hypothese etablieren, die mit möglichst wenig Zusatzannahmen auskommt. Möglichst viele Daten erklärt. Ja, alle Daten zu erklären wäre ein bisschen viel verlangt. Und komplizierte Sachverhalte auf einfache zurückführen kann. Ein wichtiges Kriterium für die Akzeptanz einer Hypothese ist ihre Schlichtheit, ihre Einfachheit oder, wie David Lindley es ausdrückt, ihre Schönheit. Das mag verwundern. Aber nach Lindley war vor allem Einstein der Überzeugung, dass, Zitat, wissenschaftliche Theorien elegant sein sollten. Sie mögen auch komplex und schwer zu ergründen sein, dürfen aber nicht erzwungen wirken. Sie sollten eine gewisse innere Schönheit besitzen, die ihre Eignung zeigt, die Natur zu beschreiben. Soweit Einstein. Noch heute liegen nur wenig direkte experimentelle Beweise für die allgemeine Relativitätstheorie vor. Aber noch immer werden Physikstudenten von dieser Theorie und der ihr innewohnenden Anziehungskraft fasziniert, dem Gefühl, dass etwas mathematisch so tief Befriedigendes müsse notwendigerweise eine tiefe Wahrheit enthalten. Eine Hypothese, die diesen Anforderungen entspricht, wird nun verallgemeinert. Einmal angenommen, diese Hypothese wäre korrekt. Welche Vorhersagen für bisher noch nicht erhobene Daten können gemacht werden? Was folgt daraus für weitere Versuche, Experimente oder Beobachtungen? Jetzt kommen wir zum dritten, entscheidenden Schritt. Diese Vorhersagen werden nun gezielt überprüft. Neue Experimente werden ausgedacht oder Forschungsreisen in Urwald oder zum Mars werden gestartet, um nun unter den von der Hypothese bestimmten Voraussetzungen nach Daten zu suchen, die den Vorhersagen entsprechen. Erst wenn die Theorie durch die neuen Experimente bestätigt werden, kann man von einer wissenschaftlichen Anerkennung sprechen. Das setzt natürlich voraus, dass man Thesen auch wirklich testen kann. Da aber Experimente zum Beispiel im Bereich der physikalischen Grundlagenforschung im Laufe der letzten Jahrhunderte immer schwieriger, kostspieliger, zeit- und arbeitsaufwendiger geworden sind, ist diese Möglichkeit, Hypothesen zu überprüfen, immer seltener geworden. Heutzutage werden ästhetische Urteile, die Schönheit der Hypothesen, siehe Einstein, immer gewichtiger. Und zwar nicht infolge irgendeiner bewussten Umgewichtung in der wissenschaftlichen Methode, sondern schlicht in Ermangelung experimenteller Daten. So, und wo ist da jetzt der Beweis? Der landläufigen Meinung, die Naturwissenschaft lief in unserer Welt die einzigen wirklich gesicherten Erkenntnisse, widerspricht diese nähere Betrachtung. Das mag eine große Enttäuschung für die Gläubigen der Naturwissenschaften sein. Naturwissenschaftliche Beweise sind tatsächlich immer nur Theorien. Zudem manchmal experimentell wenig gesichert, immer jedoch auf Widerruf. Bei vielen Erkenntnissen ist sich die Wissenschaft zwar ziemlich sicher, dass ein solcher Widerruf nicht geschehen wird, aber ein echter Beweis, dass die Daten nur so und nicht anders erklärt werden können, ist nicht möglich. Was Land auf Land ab als Beweis angesehen wird, ist nichts anderes als eine erneute Gewinnung von Daten, die eine bestimmte Theorie erhärten. Aber das schließt niemals aus, dass die vorhandenen und neu gewonnenen Daten nicht auch durch eine andere Theorie erklärt werden können oder dass Daten gefunden werden, die die bisher anerkannte Theorie hinfällig werden lassen. Echte Naturwissenschaftler stört das nicht. Überzogene Erwartung an die Naturwissenschaften hat nur derjenige, der ihren wahren Charakter nicht kennt. Für wirkliche Physiker ist das Hypothetische ihrer Arbeit eine Selbstverständlichkeit. Max Planck, der Begründer der Quantentheorie, sagte einmal: Über den Toren des Tempels der Wissenschaft stehen die Worte geschrieben, du musst glauben. Ich möchte ein paar Beispiele aus der modernen Physik bringen. Wer Allergie gegen Physik hat, der möge vielleicht trotzdem zumindest mit halbem Ohr noch weiter zuhören. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass gerade die moderne Physik das Gegenteil von dem tut, was wir unter Beweisen verstehen. Ich glaube, nachvollziehen kann das auch derjenige, der keine Ahnung von Physik hat. Ein erstes Beispiel: das Pauli-Verbot für Fermionen. Der österreichische Physiker Wolfgang Pauli hat ein interessantes Verhalten von leichten Elementarteilchen festgestellt. Niemals haben zwei identische Elementarteilchen, zum Beispiel zwei Elektronen, einen identischen Zustand. So können sich mehr als zwei Elektronen auf der Umlaufbahn um den Atomkern nicht die eine Bahn teilen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Planeten, wo es Asteroidengürtel gibt, die zu Millionen die gleiche Umlaufbahn haben. Warum? Zynisch gesagt, weil Wolfgang Pauli das verboten hat. Natürlich hat Pauli sich das Verbot nicht ausgedacht. Er hat festgestellt, dass sich Elektronen und so auch die anderen kleinen Teilchen, also die Fermionen, nun einmal so verhalten. Pauli hat daraus gefolgert, dass es in der Natur ein solches Verbot gibt, ohne zu begründen, warum das nicht sein kann. Es gibt natürlich einige Theorien, aber die Physiker geben sich damit zufrieden. Es ist so, weil es so ist. Deshalb ist diese Theorie mit dem typischen Physikerhumor auch als das Pauli-Verbot in die Geschichte eingegangen. Weil man nicht weiß, warum sich die Teilchen letztlich so verhalten, tut man so, als wenn sie lediglich Wolfgang Paulis Anordnungen Folge leisten. Das zweite Beispiel baut darauf auf. Es geht um die Farbe der Quarks. Also, ein Proton, so glauben die Physiker, besteht wiederum aus weiteren Teilchen, den sogenannten Quarks. Ein Proton besteht aus drei Quarks. Ein sogenanntes Down-Quark und zwei Up-Quarks. Ein Neutron hat ein umgekehrtes Quark-Verhältnis. Das kann nach Paulis Verbot nicht sein, denn die beiden identischen Quarks können nicht gleichzeitig Bestandteil eines Elementarteilchens sein. Sie würden gegen das Pauli-Verbot verstoßen. Es war daher nötig, eine neue Eigenschaft anzunehmen, die Farbe der Quarks, die als rot, grün und blau festgelegt wurde. Jeder einfache Jünger der Physik wäre jetzt entsetzt. Die Naturwissenschaftler erfinden Eigenschaften, um eine Theorie zu retten? Das passt tatsächlich nicht zu dem Image, das die Physik hat. Anstatt von harten Fakten und eindeutigen Erkenntnissen arbeiten die Physiker mit Vermutungen und erfundenen Eigenschaften. Aber wahre Physiker haben damit aber keine Schwierigkeiten. Die paar Annahmen wie Spin oder Farbe der Quarks oder ähnliches erweisen sich als äußerst sinnvoll und nützlich. Und schließlich tun die Naturwissenschaftler grundsätzlich nichts anderes, als Theorien aufzustellen, die das, was ist, gut erklären. Mehr nicht. Ein drittes Beispiel: die umgekehrte Anziehungskraft. Bleiben wir bei diesen geselligen Quarks, den Bestandteilen der uns bekannten Elementarteilchen. Leider konnten trotz aufwendiger Experimente keine einzelnen freien Quarks nachgewiesen werden. Dabei war durch Friedmann, Kendall und Taylor nachgewiesen worden, dass die Quarks im Inneren eines Protons ziemlich lose herumkullerten. 1973 brachten David Politzer aus Harvard und David Gross und Frank Wilczek aus Princeton eine neue Hypothese ins Spiel. Nach ihrer Theorie hat die Kraft zwischen den Quarks eine ganz neue, vertrackte Eigenschaft. Sie wird umso stärker, je weiter sich die Quarks voneinander entfernen. und nimmt ab, je näher sie aneinander rücken. Wenn man versucht, eines der Quarks im Inneren eines Protons mit einer geeigneten Pinzette zu packen und zu extrahieren, wie ein Zahnarzt einen Zahn, dann würde man feststellen, dass die dazu benötigte Kraft wächst, je weiter man das Quark von seinen Kollegen trennt. Mit einer gewaltigen Anstrengung ließe sich das widerstrebende Quark tatsächlich aus dem Innern des Protons herauslösen, doch die dafür notwendige Energie wäre dann groß genug, um zwischen dem Proton und dem ausgelösten Quark ein neues Quark-Anti-Quark-Paar entstehen zu lassen. Eines der frisch entstandenen Quarks würde ins Proton zurückfallen, das dann wieder komplett wäre, und das andere neue Antiquark würde mit dem herausgelösten Quark eine Einheit werden, ein Meson. Grauenhaft! So sträuben sich die Haare des Wissenschaftsgläubigen. Da wird eine Kraft erfunden, die genau umgekehrt funktioniert, anders als alles, was wir kennen, nur um zu erklären, warum ein Experiment zur Erhärtung einer anderen Theorie nicht funktioniert? Das ist doch schon fast Vetternwirtschaft. Aber auch hier bleibt der Physiker ganz ruhig. Diese kleine Zusatzannahme der umgekehrten Anziehungskraft von Quarks rettet eine wirksame Theorie, die wunderbar beschreibt, was bisher gemessen und gefunden wurde. Was soll also daran so schlimm sein? Und so bekamen die drei Quantenforscher am 4. Oktober 2004 sogar den Physik-Nobelpreis für ihre umgekehrte Anziehungskraft. Echt cool, die Physiker. Kommen wir zurück zu unseren Beweisen. Wir haben den mathematischen und den physikalischen jetzt einmal angeschaut. Es fehlt noch der historische Beweis. Das eigentliche Problem in der Diskussion um die Beweisbarkeit von geistigen Dingen ist einmal die Überschätzung des physikalischen, aber auch die Unterschätzung des historischen oder juristischen Beweises. Dinge, die nur einmal passierten und nicht in einem Experiment nachgewiesen werden können, für die wir also nur Zeugen oder Zeugnisse haben, in schriftlicher oder archäologischer Form, bezeichnen wir schnell als unbewiesen. Dabei ist auch die historische Wissenschaft oder das Gerichtswesen ein nach exakten Regeln arbeitendes System. Der Hinweis auf viele historische Irrtümer und Fehlurteile in der Rechtsprechung ändert daran genauso wenig wie der Vorwurf, die Physik sei kein exaktes System, weil dort ständig viele falsche Theorien aufgestellt wurden, was ja auch stimmt. Bei der historischen und juristischen Wahrheitsfindung geht es im Grunde darum, nach der Glaubwürdigkeit eines Ereignisses oder dessen Bezeugung zu fragen. Ist der geschilderte Sachverhalt wahrscheinlich, in sich schlüssig? Hat er Auswirkungen? Sind die Auswirkungen sichtbar, prüfbar, unverfälscht? Gibt es Zeugen für das Ereignis? Gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass die Zeugen die Unwahrheit sagen? Zum Beispiel wird ein junger Mann vor Gericht beschuldigt, zu einer bestimmten Zeit ein Verbrechen begangen zu haben. Er kann ein Alibi vorweisen. Er war zur fraglichen Zeit an einem anderen Ort. Nun, das ist eine Behauptung. Wie will er das beweisen? Zum Beispiel durch Zeugen, durch Videoaufnahmen oder durch Fotos. Aber auch mit einem Video und einem Zeugen fragt sich der Richter, woher weiß ich, dass der Zeuge nicht lügt und das Video echt ist? Letztlich können sämtliche Beweise arrangiert, die Zeugen bestochen und die Indizien gefälscht sein. Wir kennen das aus guten Kriminal- oder Agentenfilmen oder aus Romanen. Hat auch Brutus seinen Ziehvater Julius Caesar erstochen? Auch hier gibt es keine Möglichkeit der experimentellen Überprüfung. Die Geschichte ist einmalig und wiederholt sich nicht im Labor. Es bleibt also nur, nach schriftlichen Zeugnissen zu fragen. Augenzeugen sind in diesem Fall nicht zu erwarten. Und, falls Zweifel aufkommen, nach Gründen für ein eventuelles Falschzeugnis. Warum sollten Zeitzeugen Brutus in die Liste der Mörder aufnehmen, wenn er nicht dazugehört? Und so weiter. Das wären zwei Beispiele, einmal fürs juristische und einmal das historische Vorgehen. Worum es letztlich geht, ist die Einschätzung eines Zusammenhangs, einer Theorie, genauso wie in den Naturwissenschaften, als plausibel. Die Einschätzung eines Zeugen als glaubwürdig und eines Gegenstandes als echt. Aber alles das sind Eigenschaften, die wir den Dingen zuerkennen. Nichts, was wir experimentell feststellen können. Selbst wenn wir naturwissenschaftliche Methoden hinzunehmen, wie zum Beispiel den DNA-Test, Infrarotaufnahmen vom Tatort oder Mikrofaseruntersuchungen, müssen die Erkenntnisse immer noch interpretiert werden. Sie sind ja nur Indizien, keine Beweise. Ein Beweis zum Beispiel für das Alibi ist immer so aussagekräftig, wie wir glauben. Das gilt zum Beispiel auch innerhalb einer Beziehung. Ob mich mein Partner wirklich liebt oder mich betrügt oder hintergeht, ist nicht beweisbar im mathematischen Sinne und auch nicht im physikalischen Sinne. Es bleibt trotz aller Bemühungen, zum Beispiel einer Privatdetektei, immer eine Frage meines Vertrauens zu dieser Person und meines Glaubens an sie. Dabei ist wichtig, alle Zeugen genießen grundsätzlich einen Vertrauensvorschuss. Ein Zeuge muss seine Glaubwürdigkeit nicht beweisen. Das geht gar nicht. Im Gegenteil, jemand, der seine Aussage anzweifelt, hat die Beweislast. Und dennoch sprechen Historiker von gesicherten Erkenntnissen und die Richter von der erwiesenen Unschuld. Auch wenn sich diese Beweise auf einer anderen Ebene abspielen als die physikalischen oder die mathematischen. Es ist also ein historischer oder ein juristischer Beweis deswegen in seiner Beweiskraft nicht geringer. Nur die Methoden sind andere. Was sagt uns das alles jetzt über Gott? Kommen wir also zur Frage der Gottesbeweise. Nehmen wir ja die erste Beweisart. Gibt es einen mathematischen, das heißt streng logischen, rein geistigen Gottesbeweis? Die Übertragung des bisher Erkannten auf die Theologie ist dann schnell getan. Ein Gottesbeweis, zwingend wie in der Mathematik, gibt es in der realen Welt nicht. Das ist nicht weiter schlimm, da es grundsätzlich keinen mathematischen Beweis in der realen Welt gibt, auch nicht in den Naturwissenschaften. Und da Gott als etwas Reales erwiesen werden soll, können wir eigentlich auch nicht mehr erwarten. Es gibt zwar einen Entwurf eines mathematischen, also zwingenden Gottesbeweis bei Anselm von Canterbury. Wir nennen ihn den ontologischen Gottesbeweis. Und darin geht Anselm von den Begriffen und deren Bedeutungen und Implikationen aus und nicht von Beobachtungen und Wahrnehmungen. Nur dieser Beweis ist in der Philosophie und Theologie bis heute viel diskutiert. Wie versprochen, will ich hier nicht näher darauf eingehen. Nur so viel. Vermutlich krankt dieser Beweis an der gleichen Einschränkung, die auch der Mathematik zu eigen ist. Es gelingt nicht wirklich, die Brücke in die Wirklichkeit zu schlagen, von den Begriffen ausgehend, ohne die Allgemeingültigkeit des Beweises zu verlieren. Wenden wir uns also dem zweiten Beweis zu, dem physikalischen Beweis. Gibt es einen physikalischen Gottesbeweis? Ein Gottesbeweis im Rang eines physikalischen Beweises ist möglich. Wenn ich mir bestimmte Daten am einfachsten erklären kann, indem ich die Existenz eines Gottes annehme, so bin ich allemal auf dem Erkenntnisniveau der Naturwissenschaft. Kann ich sogar bestimmte Daten ausschließlich durch eine bestimmte Annahme, zum Beispiel des eines Schöpfers, erklären, habe ich einen echten physikalischen Beweis. Von den klassischen Gottesbeweisen gehören die fünf Wege der Gotteserkenntnis des Thomas von Aquin zu diesem Bereich. Ausgehend von realen Beobachtungen, also Bewegung, Zielgerichtetheit, Ursache, Wirkung und so weiter, bietet er eine Erklärung an. Zunächst nur eine Hypothese, aber Thomas von Aquin ist sich ziemlich sicher, dass es keine andere möglichen Erklärungen gibt. Damit hätte er also einen echten physikalischen Beweis erbracht. Die Begrenztheit der physikalischen Gottesbeweise war natürlich auch den klassischen Theologen bewusst. Die versuchten auch nicht, mit ihren Beweisen jemanden zum Glauben zu zwingen. Es ging ihnen lediglich darum zu zeigen, dass der Glaube an Gott kein blinder Entschluss ist, wie zum Beispiel der Glaube an UFOs oder kleine fliegende Fettmöpse, sondern vernünftig ist. Nicht die Überzeugung der Atheisten, sondern die Rechtfertigung, dass der Glaube an Gott von dem Verstand verantwortbar ist, ist der Ziel der Beweise. Ein Beweis, der einen Menschen, der eine Theorie nicht akzeptieren will, dazu zwingt, seine Position aufzugeben, gibt es weder in der Theologie noch in der Physik oder anderen Naturwissenschaften. Auch Einstein hat sich Zeit seines Lebens gegen die Quantentheorie gesträubt, obwohl die Beweislast erdrückend war. Aber er wollte nicht glauben. Und deshalb tat er es auch nicht. Verabschieden wir uns also grundsätzlich von dieser unrealistischen Vorstellung. Wer behauptet, ich glaube erst, wenn du es mir bewiesen hast, erwartet von einem Beweis in die Knie gezwungen zu werden. Aber da kann er lange warten. In London, mal so unter uns, In London trifft sich alle paar Jahre die Flat Earth Society, eine Gruppe anerkannter, aber etwas spleeniger Forscher, die regelmäßig neue Beweise dafür zusammentragen, dass die Erde doch nur eine Scheibe ist. Und auf der anderen Seite die Beweise zerpflücken, die auf eine Kugelgestalt der Erde schließen lassen. Selbstverständlich glauben diese typisch britischen Unikate nicht wirklich an ihr Projekt. Aber es zeigt, dass auch in der Naturwissenschaft niemand durch Beweise in die Knie gezwungen wird. Wir sind immer frei, eine Hypothese anzunehmen oder auch abzulehnen, ohne unseren Verstand zu verleugnen. Auch in den Naturwissenschaften heißt es also, ich will dir wohl glauben. Zeige mir, was für und was gegen deine These spricht. Auf dieser Ebene der Naturwissenschaft ist eine Erkenntnis, dass es so etwas wie ein geistiges Prinzip geben muss, das wir Christen dann Gott nennen, durchaus möglich. Wir sprechen deshalb von einer natürlichen Erkennbarkeit Gottes oder korrekter von der natürlichen Offenbarung. Eine kleine Zwischenbemerkung. Die Behauptung, es gebe naturwissenschaftliche Gottesbeweise, ist natürlich nur im übertragenen Sinne zu verstehen. Innerhalb der Naturwissenschaft kann es keine Gottesbeweise geben, da die Naturwissenschaft grundsätzlich so forscht, als gäbe es keinen Gott und mal guckt, wie weit sie mit ihren Erklärungen kommt. Aber so wie die Naturwissenschaften ihre Beweise aufbauen, ist natürlich in der Theologie oder in der Philosophie ein Gottesbeweis durchaus möglich. Kommen wir zum letzten entscheidenden Punkt, nämlich die Frage, nachdem wir wissen, was ein historischer oder juristischer Beweis ist, ob es in diesem Sinne einen historischen oder einen juristischen Gottesbeweis gibt. Mögen die mathematischen und physikalischen Gottesbeweise noch so einleuchtend sein, sie bleiben uns oft innerlich sehr fern. Ich kenne keinen Mathematiker, der aufgrund einer mathematischen Entdeckung sein Leben als sinnlos erachtet hat. Naja gut, außer Kurt Gödel, aber das war auch nur für eine ganz kurze Zeit. Mathematik, das weiß eigentlich jeder, hat mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben wie Freundschaft, Liebe, Sinn und Glück nicht viel zu tun. Und das gilt auch für die Naturwissenschaft. Selbst der beste Chemiker kann keinen Stoff erzeugen, der klug und weise macht. Kein Biologe kann die Liebe berechnen und kein Physiker messen, wie weh es tut, einen Menschen zu verlieren. Was wirklich von Bedeutung in unserem Leben ist, fußt fast ausschließlich auf der Ebene der historischen und juristischen Beweise, nämlich das, was andere Menschen tun, was sie denken und fühlen. Kurz, alles, was einmalig ist. Eine viel größere Bedeutung auch für unseren Glauben spielen die einmaligen, nicht wiederholbaren und nicht experimentell überprüfbaren Ereignisse. Beweisstücke oder Aussagen, die für mich die Existenz eines Gottes plausibel machen oder einfach nur glaubhaft erscheinen lassen, spielen eine weitaus größere Rolle. Dabei müssen wir uns an die Regeln halten. Die Zeugenaussagen müssen ihrer Glaubwürdigkeit nicht bewiesen werden. Das geht gar nicht. Kritiker sollten, wie auch vor Gericht, von einem Grundvertrauen in Zeugenaussagen ausgehen und erst aus gutem Grund dann Fälschungen und Falschaussagen nachzuweisen versuchen. Zugegeben, von all den genannten Gedankengängen ist logisch gesehen der historische Gottesbeweis der schwächste. Er lässt sich selten verallgemeinern, ist leicht zu kritisieren und ergibt fast nie einen zwingenden Schluss. Aber dennoch ist er für mich realer. Mal angenommen, ich bin verliebt. Leider habe ich noch kein sicheres Zeichen von meiner Auserwählten, dass sie mich ebenfalls liebt. Vielleicht versucht mein bester Freund, ein scharfer Denker, mir ihre Liebe zu beweisen, indem er ihre Worte und Gesten exakt analysiert und daraus den Schluss zieht, sie müsse in mich verliebt sein. Allerdings verblasst ein solcher noch so plausibler Gedankengang gegenüber einer realen Erfahrung. Wirklich sicher bin ich erst, wenn sie mir tief in meine Augen schaut und ich die entscheidenden Worte aus ihrem eigenen Mund höre. Dabei hat so ein gehauchtes Liebesgeständnis objektiv gesehen den geringsten Wert. In meine Augen zu sehen und ich liebe dich zu sagen, ist nun wirklich ein schwacher Beweis. Das kann schließlich jede einigermaßen schauspielerisch begabte Frau. Aber für mich und ebenso für jede andere verliebte Person sind die kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit, zum Beispiel ein verlegenes Lächeln, Rosen als Geschenkgedichte, Warten im Regen, von größerer Aussagekraft als jede Argumentation. Und deshalb hat Gott diesen Weg gewählt, um sich selbst zu offenbaren, nicht in der Mathematik und nicht primär in der Physik, sondern in der Geschichte. In Menschen, die mit ihm einmalige Erfahrungen gemacht haben. Die übernatürliche Offenbarung ist historisch, nicht naturwissenschaftlich und auch nicht logisch. Denn Gott will von Bedeutung sein für unser Leben und kein Spezialgebiet der Akademiker. Ziehen wir ein Fazit. Die mathematischen Beweise sind zwingend, haben aber keinen Aussagewert über die Realität. Die naturwissenschaftlichen Beweise sind schon nicht mehr wirklich zwingend, aber dafür verallgemeinerbar. Dadurch können sie aber nicht das fassen, was für uns Menschen von entscheidender Bedeutung ist, nämlich alles, was einmalig passiert und vor allem das, was freiwillig geschieht. Der scheinbar schwächste Beweis ist der, der nur durch Zeugen und Indizien erhärtet wird. Denn einmalige Ereignisse folgen keinen Naturgesetzen und sind nicht experimentell wiederholbar. Zeugen und Indizien setzen aber Vertrauen, also Glauben, voraus. Deshalb darf man aber dennoch von einem echten Beweis sprechen, wie es die Juristen und Historiker ja auch tun. Ein sauberer, historischer Beweis ist nicht weniger stichhaltig, nur seine Methoden sind andere. Gott hat für seine Offenbarung vor allem den historischen Weg gewählt. Denn er ist kein logisches Prinzip und auch keine naturgesetzliche Kraft. Er ist ein geistiges, liebendes Wesen. Alles andere als eine historische Offenbarung wäre für Gott unangemessen.